Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Corsoskop, so heißt bei uns traditionellerweise die Sendereihe rund um den Jahreswechsel. Darin schauen wir in die nahe Zukunft, was wird sie bringen in Film, im Design und in der Musik. Den Auftakt macht DLF-Redakteur Lars-Hendrik Beger mit seinem Blick auf die Pop-Diskurse. Angesichts einer Welt im Krisenmodus, welche Antworten liefert der Pop auf die großen Probleme unserer Zeit?
The goal for this tour was to create a place where everyone is free and no one is judged. Unique.
Sagt Beyoncé im Trailer zu ihrem Konzertfilm Renaissance, eine Tour, die im Jahr 2023 neue Maßstäbe gesetzt hat, ästhetisch und wirtschaftlich. Ästhetisch, weil sie sich auf der Bühne und im Film an Design, Fashion, Musik und Bildgewalt aus allen Bereichen der schwarzen Popkultur bedient, sie vereint und zu neuen Symbolen zusammenführt. Renaissance eben. Wirtschaftlich, weil die Tour alleine, also ohne Merchandise, Plattenverkäufe etc., laut Forbes mehr als eine halbe Milliarde eingespielt hat.
We dress a certain way, we walk a certain way, we talk a certain way, we paint a certain way, we make love a certain way.
Nur, was meint Beyoncé, wenn sie sagt, ihre Tour solle ein Safe Space sein? Ein Ort, an dem alle frei sind, niemand herabgewertet wird? Geht es um die zunehmenden Ressentiments gegen Transmenschen in den USA? Der immer stärker werdende Rassismus, die soziale Ungleichheit? Beyoncé liefert in ihrem Film keine klare Antwort. Und so kann man gerne in diese Sätze interpretieren, was man möchte.
I hope you feel liberated, but the Renaissance is not over. Everybody.
Man könnte nun ganz einfach sagen, die Popkultur ist in ihrem Wesen immer schon offen. Ihre Kulturgüter sind eben auch Waren, die so erfolgreich wie nur möglich verkauft werden müssen. Das führt dazu, dass sie ideologisch anschlussfähig sein müssen, um bei liberalen WählerInnen ebenso erfolgreich zu sein wie bei Republikanern oder in Deutschland genauso wie in China oder Indien. Der Kulturwissenschaftler Beat Wiss schreibt dazu passend in seinem Essay »Die Welt als T-Shirt«:
Pop bildet als Universalcode den kleinsten gemeinsamen Nenner aller an den globalen Konsumkreislauf angeschlossenen Gesellschaften.
Was sich bei Beyoncé beobachten lässt, zeigt auch ein anderes Genre, das die Popkultur spätestens seit 2012 dominiert, der Superheldenfilm. Damals haben sich zum ersten Mal Marvels Avengers auf der Leinwand versammelt, um gegen einen gemeinsamen Feind in den Kampf zu ziehen.
Avengers!
Assemble.
Klar ist, dass es in diesen Filmen ein grundlegendes Krisen- und Problembewusstsein gibt, zum Beispiel für die drohende Klimakatastrophe, gesellschaftliche Spannungen, Krieg oder die Angst vor der KI. Nur werden diese Probleme leider völlig banalisiert. Superhelden lösen in Film und Comics nie die großen Menschheitskrisen, beenden nicht den Klimawandel oder soziale Konflikte, sondern sind demokratisch nicht legitimierte Bewahrer des Status quo.
Nothing will change that. What have I to fear?
The Avengers.
Teil ihres Erfolgsgeheimnisses ist außerdem eine besondere ideologische Ambivalenz. Man kann in den Avengers ein liberal-integratives Team sehen, in dem Frauen oder People of Color über die Jahre immer stärker repräsentiert werden. Oder man sieht in ihren Figuren, wie dem Milliardär Tony Stark, weiße Anführer, die vermeintlich Ordnung herstellen und sich dafür vor niemandem rechtfertigen müssen.
If we can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it.
Das soll jetzt nicht heißen, dass Marvels Superhelden und Beyoncé Agenten der neuen Rechten seien, nur das Problem bleibt. Wenn man das eigene Produkt und Kultur ist im Pop eben immer auch genau das erfolgreich verkaufen will, dann hilft es, sich eben nicht auf eine Haltung festlegen zu lassen. Ein weiterer struktureller Grund, warum Popkultur keine Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit zu bieten hat: Einerseits ist sie zwar immer noch ein Phänomen der Masse, nämlich dann, wenn es darum geht, an den Kino- oder Konzertkassen Milliarden umzusetzen. Andererseits ist Popkultur auch genau das Gegenteil. Nämlich so individuell wie möglich mit personalisierten Playlisten und Empfehlungen. Objektivierte Formen wie etwa ein ganzes Album verlieren an Bedeutung, Filme und Serien werden nicht mehr anhand eines Fernseh- oder Kinoprogramms zeitgleich mit anderen erfahren, sondern am Computer, zu jeder Zeit, in doppelter Geschwindigkeit oder auf dem Second Screen. Dazu noch einmal der Kulturwissenschaftler Beat Wiss.
Wir stehen am Ende einer Welt als Gegenüber. Welt löst sich auf in einem Geschwader von Reizangeboten, die sich per Fernbedienung anwählen lassen, vom Bett aus. Ein Verlust an Kontenance, an Haltung geht mit dem Ende der Welt als Gegenüber einher. Vor einer Welt als blanker Projektion meines Begehrens lebt sich's ungeniert und ganz formlos.
Aus der Welt als T-Shirt, an dem sich die Pop- und politischen Haltungen seiner Träger ablesen lassen, wird die Welt als Playlist, in der alle nur bekommen, was ihnen gefällt. Und schlimmer noch, je besser diese Algorithmen werden, desto stärker bilden sich Feedbackschleifen, in denen sich immer nur das wiederholt, was vorher war. Wird Popkultur als Mischwesen aus Massenware ohne Eigenschaft und Spiegel des Individuellen in Zukunft einer komplexen Welt gerecht, in der die globale Einheit zerbricht und liberaler Wokeism auf der einen Seite und antimoderner Populismus auf der anderen Seite die globale kulturelle Debatte zu bestimmen scheinen? Klar, Popkultur ist immer eine Möglichkeit der Komplexitätsreduzierung, die es auch in dieser komplexen Lage durchaus braucht. Nur scheint es, als bräuchte es im Pop wieder den Mut zur Utopie, zum revolutionären Gedanken. Den Mut, sich die Zukunft nicht bloß als Apokalypse, sondern auch als Paradies vorzustellen. Klar, die Popkultur wird die Welt nicht retten. Aber sie kann die Bilder, den Soundtrack, die Worte liefern, die uns dabei helfen. Welchen besseren Zeitpunkt gäbe es dafür als jetzt?